Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute geht's mal wieder in medias res. Ist der Bodensatz der Immobilienpreisbildung bald erreicht? Wann zieht der Transaktionsmarkt endlich wieder an? Welche Rolle spielt dabei eine genaue Standortanalyse? Wie ist es um die ESG-Strategien in der Immobilienwirtschaft bestellt? Und was kann Digitalisierung zu alledem beitragen? Zur Vertiefung dieser Themen und mehr habe ich mich mit Annika Steiner verabredet. Sie ist Geschäftsführerin bei Wüstpartner Deutschland. Das Unternehmen hat mehr als 500 Mitarbeitende. Annika ist als eine bei der RSCS registrierte Gutachterin tief drin in Research, Daten und Software. Mit mehr als 16 Jahren Berufserfahrung verfügt sie über umfassende Kenntnisse aller relevanten Daten des Immobilienmarkts. Und sie hat mit Wüst Dimensions eine digitale Real Estate Management Lösung zur Verfügung, um diese Daten allen Interessierten auch zugänglich zu machen. Denn ihr inneres Interesse ist es, die Digitalisierung der Branche weiter voranzutreiben. Soweit mal vorweg.
Ich denke auch, dass erstmal dieser Schock, sage ich mal, den wir alle erhalten haben, jetzt langsam wieder verarbeitet wurde und man eben wieder auch die Potenziale sieht, die der Immobilienmarkt hat, ne? Und man jetzt eben wieder sich ein bisschen an die neue Situation anpasst und diese Käufer, Verkäufer sich wieder auf einem Niveau einigen können. Und deswegen sehen wir da schon jetzt eher einen positiven Trend.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Dieses ist im Haufe-Shop in einer wunderbaren App auch als tagesaktuelles Digital-Abo erhältlich.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Wüst Partner, Ihrem Experten für Immobilienbewertung, Nachhaltigkeitsberatung und digitale Lösungen.
Hallo, liebe Annika, nach Berlin.
Hallo Jörg, ich freue mich, heute hier zu Gast zu sein.
Ja, bei der Limo. Ich freue mich, dass du auch mal dabei bist. Sag, hast du heute schon gute Marktnews, vielleicht im Zusammenhang mit der Digitalisierung vernommen?
Ah, das ist jetzt muss ich kurz, heute.
Heute ist also noch nicht so lange, ja, aber nicht, immerhin.
Genau, heute ist ja noch nicht so lange. Deswegen, also heute vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber gestern war
gestern
schon
geht
ganz
auch.
Cool. Da haben wir wieder eine neue Anfragung zur Beteiligung an Ausschreibung bekommen und ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass sich Unternehmen auf die Reise machen, eine Software zu suchen und quasi den Prozess schon mal angestoßen haben und sich schon Gedanken gemacht haben, was sie suchen und was sie wollen. Natürlich freue ich mich auch, dass ich eingeladen werde oder wir vom Wüst Partner eingeladen werden, aber einfach so zu sehen, dass da wieder jemand Neues sich auf diese Reise macht, das fand ich, also da freue ich mich immer. Genau, also ja.
Okay.
Ich habe gute News erhalten.
Okay, Ausschreibungsanfrage ist ja wunderbar. Ich meine, jetzt kommen wir mal zu den weniger guten News. Wir haben es ja erst letzte Woche gehört. Jetzt sind die Baugenehmigungen auf dem Tiefstand seit 2010 angekommen. Etwas mehr als 100.000 Wohnungen wurden lediglich bundesweit genehmigt. Du hast eine starke Research-Abteilung. Eure Einschätzung aus der Draufsicht, wann zieht denn der Markt wieder an?
Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall werden wir das oft gefragt und wir beobachten natürlich auch die Entwicklung ganz genau, ne? Also wenn man sich die Zahlen im Detail nochmal anguckt, dann sieht man vor allem bei den Baugenehmigungen, dass es die Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser sind, wo die Baugenehmigungen extrem stark zurückgegangen sind in den letzten Jahren. Also klar auch im Mehrfamilienhausbereich, aber da ist der Rückgang an den hergestellten Wohnungen nicht so drastisch. Positive Nachricht ist, dass wir im Moment eben auch noch den Effekt haben, dass die Baufertigstellungen relativ stabil noch sind, weil eben die ganzen Projekte, die schon angelaufen sind, eben zu Ende geführt werden. Aber ja, die Baugenehmigungen gehen zurück und da sehen wir eben auch diesen Effekt auf den Markt für den institutionellen Investor oder für die institutionellen Eigentümer, dass jetzt natürlich dadurch, dass dieser Einfamilienhausbereich jetzt zurückgegangen ist, drückt natürlich noch viel mehr Masse, Schrägstrich Nachfrage auf die Mehrfamilienhäuser, die da sind oder die Mietwohnungen, die angeboten werden. Dadurch wird da natürlich auch noch mal mehr Druck und Nachfrage erzeugt, dass da eigentlich noch mehr gebaut wird, als jetzt geplant ist. Und wann zieht der Markt wieder an? Also ja, es kommt jetzt auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung an. Die Baukosten sind halt nach wie vor hoch. Also da ist zwar eine Beruhigung jetzt reingekommen. Die Steigerung im Vergleich zu den Vormonaten, Vorjahresmonaten ist nicht mehr so hoch. Aber trotzdem sind sie eben auf einem hohen Niveau. Und das macht natürlich dann diese Bauprojekte viel zu schaffen. Auch die Finanzierung ist natürlich teurer geworden für den Einfamilienhausbesitzer. Ne? Also da muss er natürlich jetzt auch anders gucken als noch vor 2-3 Jahren, wo wir dieses Niedrigzinsumfeld hatten. Mhm. Und deswegen denke ich schon, wenn da jetzt ein bisschen wieder in den Zinsen die Ruhe reinkommt, ein bisschen mehr Beruhigung in den Markt kommt, dass man wieder die positiven Trends mehr sieht, dann wird auch da der Markt wieder anziehen, weil die Nachfrage ist einfach da. Also wir brauchen Wohnungen und deswegen denke ich, wird da auch wieder was passieren. Es muss halt wieder attraktiver werden. Also deswegen ist eigentlich auch eine hochpolitische Frage. Ne?
Ja, das stimmt. Und
jetzt könnten wir jetzt die halbe Stunde schon alleine nur
darüber sprechen. Das wäre schon ein Thema für die ganze halbe Stunde, aber das müssen wir jetzt so vertiefen nicht, weil wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die wir einfach hier den Hörerinnen und Hörern der Limo gerne mal zur Kenntnis geben wollen. Ich meine, okay, Wohnimmobilien ist eine Sache. Lass uns mal in die einzelnen Asset-Klassen gehen. Also wie weit müssen denn im gewerblichen Bereich wegen mir die Bewertungen noch sinken, sodass da der Bodensatz erreicht sein wird? Und wann ist der Transaktionsmarkt wieder am Laufen? Und natürlich die Frage, das ist wahrscheinlich ein bisschen Glaskugel, aber ihr habt ja viel Datenmaterial dazu. Wie hoch waren bzw. werden dann die Abwertungen?
Es kommt drauf an, würde ich jetzt sagen.
Ach, bist du Anwältin?
Das ist auch so, da spielen ja viele Sachen mit rein, die du jetzt angesprochen hast. Ne? Einerseits das, was ich eben schon gesagt habe, das Zinsumfeld. Ne? Das ist natürlich von 0% auf 3% da in den Anleihen. Das war natürlich ein Schritt. Das muss sich natürlich auch in der Renditeerwartung an Immobilien widerspiegeln, dass da eben eine Bereinigung stattgefunden hat, war klar. Jetzt muss man natürlich sehen, dass wir, wie du es auch angesprochen hast, ne, bei den Assetklassen noch verschiedene andere Herausforderungen haben. Ne? Wenn wir jetzt Büro haben, das ist ja jetzt nicht nur rein das Zinsumfeld, da haben wir jetzt durch die Corona-Pandemie mit dem Homeoffice die ganze Nachfragesituation noch, dann kommt das Thema ESG gerade noch mit rein. Ne? Das spielt auch bei den Banken eine große Rolle, wo man eben gucken muss, wie kriegen sie die Portfolien finanziert. Da sind ganz viele Sachen, die damit reinspielen. Da muss man natürlich gucken, wie wurden die Objekte bewertet, ne? Also von der Bewertungspraxis, wie stark wurde da schon korrigiert? Kann man da jetzt davon ausgehen, dass da die Bodenbildung jetzt erreicht ist? Könnte man sagen, im Moment, ja, wir beobachten da den Trend. Also man kann ja auch bei den Gutachterausschüssen gut in den tatsächlichen Kaufzahlen zum Beispiel gucken. Und da sehen wir eben schon, dass deutliche Preisrückgänge verzeichnet wurden, aber dass man jetzt eben auch langsam sieht, dass sich so eine Seitwärtsbewegung verfestigt und wir sehen es ja auch in den Schlagzeilen, also du wirst es ja auch genau beobachten, ne? Diese Meldung, wer wie viel jetzt abgewertet hat oder so, da sieht man ja jetzt langsam wieder dieses Licht am Horizont und ich denke auch, dass erstmal dieser Schock, sage ich mal, den wir ja alle erhalten haben, jetzt langsam wieder verarbeitet wurde und man eben wieder auch die Potenziale sieht, die der eben im Immobilienmarkt hat, ne? Und man jetzt eben wieder sich ein bisschen an die neue Situation anpasst und diese Käufer, Verkäufer sich wieder auf einem Niveau einigen können. Und deswegen sehen wir da schon jetzt eher einen positiven Trend.
Also ich habe zum Beispiel aus dem anglosächsischen Bereich, sagen wir mal New York und London, Sachen gehört, wo Büroimmobilien zu 20% des ursprünglichen Wertes jetzt wieder verkauft wurden. Wird es so schlimm auch in Deutschland kommen?
Ja, den Büroimmobilienmarkt hat es schon schwer getroffen. Aber ich glaube, was wir eben haben, was wir auch sagen müssen, die Bewertungspraxis, also wird ja auch viel diskutiert, ne? In den anglosächsischen Raum sind sie ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen aggressiver auch unterwegs. Die nehmen halt die ganzen positiven Trends und die negativen Trends noch viel stärker mit, sage ich jetzt mal, als in der deutschen Bewertungspraxis. Und deswegen, wenn man sich so Zahlen anguckt und Vergleiche, dann sieht man eben schon, dass die Ausschläge in Deutschland halt in dem Positiven, aber auch in dem Negativen nicht immer ganz so drastisch kommen.
Okay, also ganz so schlimm wird es nicht kommen, nehme ich da mal mit. Lass uns mal zur Standortanalyse kommen. Also wo wird denn überhaupt noch neu gebaut und unter welchen lokalen Bedingungen kann das stattfinden? Kannst du das mal kurz skizzieren?
Ja, Standortanalyse ist ein spannendes Thema, ne? Du musst natürlich dir verschiedene Datensätze anschauen, ne? Wir kriegen auch vom Kunden immer wieder die Anfragen, ob wir da nochmal eine Stellungnahme zu machen können, ob sich der Standort eignet. Natürlich muss man eben gucken, dass Preis, Grundstückspreis, das Baurecht, die Möglichkeiten, die ich habe hinsichtlich Nachfrage, wie ist die Anbindung, wie ist der Standort integriert, dass man diese verschiedenen Sachen eben gut miteinander abgleicht und dann eben trotzdem auch natürlich auch einen Blick aufs Mietniveau werfen muss und eben gucken muss, welche Zielgruppen habe ich da, dass das zusammenkommt. Ich habe es vorhin ja schon angesprochen, die Baukosten sind natürlich auch da ein Thema, ne? Also wenn ich jetzt teurer bauen muss als noch vor ein paar Jahren, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich es in den Mieten oder in den Kaufpreisen dann irgendwie auch wieder ein Stück refinanziert kriege. Sonst wird es natürlich super schwierig, da ein schönes Projekt zu machen, ne? Und da muss man eben jetzt auch gucken, dass der Markt da wieder dazukommt. Und auf der anderen Seite sehen wir es ja, also die Kommunalen in Berlin zum Beispiel, die kommunalen Gesellschaften, die haben ja den Auftrag zu bauen und sie machen es auch und es geht auch. Aber natürlich müssen sie sich auch strecken im Sinne der adäquaten Mietraum anzubieten zu einem ordentlichen Preis, aber trotzdem auch wirtschaftlich zu sein. Ne? Also das ist jetzt, glaube ich, die große Balance, die man da stattfinden muss. Aber wenn man da gute Orte findet, wo das alles gut zusammenpasst, sage ich mal, und davon gibt es noch viele in Deutschland. Wir haben da auch immer schöne Analysen, wo man das sich auch noch mal angucken kann, ne? Wo ist tatsächlich, wo passt der Wohnungsbestand jetzt zum Beispiel, wenn wir bei dem Thema bleiben, noch mal zur Wohnungsnachfrage. Also das ist natürlich auch so, dass du nicht in allen Regionen jetzt noch bauen musst, ne? Also da Bevölkerungsrückgang zu erwarten ist, also da kann man auch aus dem Bestand dann wahrscheinlich noch die Nachfrage bedienen.
Sag mal, und wie schätzt du sowas ein, wenn Grunderwerbsteuer ist ja immer ein Thema, wo quasi auch die Länder Einfluss nehmen können. Wenn man die senken würde in den Ländern, würde das irgendeinen Bauboom auslösen?
Ja, hatte ich auch mal eine schöne auf dem Panel mit Aygül Özkan, ne, diese Diskussion, da wird ja viel drüber diskutiert. Es würde auf jeden Fall zu einer Entlastung aktuell beitragen. Ne? Also es ist natürlich auch ein hochpolitisches Thema. Mhm. Aber ja, ich denke schon, dass man da bestimmte Erleichterungen schaffen kann. Also gerade auch, wir hatten da auch so ein Beispiel, da war es dann auch irgendwie dieses, was auch so viel diskutiert wird, ist so dieses, einerseits ist ja ESG-Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema, auf der anderen Seite muss dann, gibt es ja diese vielbesagten Stellplatzverordnungen, ne, dass wenn du was Neues baust, auch entsprechend Stellplätze vorhalten musst, was dann in bestimmten Lagen, wenn du eben eine Tiefgarage dann noch bauen musst, natürlich das ganze Projekt eben deutlich teurer macht, als du es eigentlich vorhattest. Mhm. Dann könnte man sich fragen, brauchen wir denn wirklich die Stellplätze, wenn wir eigentlich sagen, das Objekt ist zentral, ist gut angebunden, die Leute können mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV fahren. Da könnte man, also da glaube ich, gibt es schon noch Spielraum, wo man jetzt eben gucken muss, dass man die Kommunen, Gemeinden, die da im Planungsrecht zuständig sind, vielleicht mal ein bisschen dem entgegenkommen.
Also ich höre den Aufruf an die Kommunen. Ich habe auch den, du sprachst Aygül Özkan an, auf dem Tag der Immobilienwirtschaft war ja Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, mit den höchsten Grunderwerbsteuern, als er dann gefragt wurde, sag mal, wollen Sie nicht mal von Ihren 6,5% runter? Gesagt, oh, da muss aber der Bund einspringen, das haben wir schon eingeplant und so weiter. Fand ich ziemlich skurril, die Situation, aber naja, so ist es halt.
Ja, deswegen, das ist halt so, ne, das ist halt am Ende, muss halt jeder, wie soll ich sagen, also jeder braucht auch sein wirtschaftliches Geld. Deswegen ist es halt keine einfache Antwort. Und ich glaube, deswegen ist es auch immer noch nach wie vor in der Diskussion, weil es halt nicht die einfache Antwort gibt.
Komplexe Geschichte. Du hast ESG schon genannt. Wann startet denn euren Erhebungen nach die Umsetzung von ESG in größerem Maßstab?
Ich glaube, die startet dann, wenn alle ihren Bestand analysiert haben und ein gutes Gefühl haben, dass sie wissen, wo sie aktuell stehen. Dass sie wirklich eine Bestandsaufnahme gemacht haben und genau sagen können, bei welchem Objekt haben Sie welchen Zustand, was fehlt, wo müssen Sie hin, ist vielleicht für eine Immobilie noch machbar. Gerade bei den großen Portfolien ist es natürlich eine Herausforderung, da erstmal sich einen guten Datenstand zu erarbeiten. Und dann muss man eben auch auf Portfolioebene eben mal gut durchpriorisieren, weil am Ende, das hatten wir eben auch schon, es geht auch um die Wirtschaftlichkeit, glaube ich, ein Stück weit. Es geht auch um Immobilienwerte, die da auf dem Prüfstand stehen, sage ich jetzt mal am Ende, dass man eben da auch genau zusammenschauen muss, welche Maßnahme, ich sage jetzt mal, greifbare ist ja immer CO2-Ausstoß, also welche Maßnahme bringt mich auf der Seite CO2 weiter oder welche Maßnahme bringt mich dahin, dass ich von Energieausweis D zu A komme, aber mit welchen Kosten und wie passt es dann eben zu meinen Immobilienwerten, dass ich eben genau sagen kann, wo ist der perfekte Match, ne? Und dafür, denke ich, muss man erstmal die Daten aufnehmen. Und da hilft natürlich Software, kann ich schon sagen.
Ja, eben. Also da meine ist Frage, nämlich das. Ich kenne dich als Verfechterin der Digitalisierung. Ja. Daher gleich die Frage anschließend: Wann wird endlich umfassend digitalisiert in der Branche?
Das sage ich auch immer gerne wieder. Die Nachhaltigkeit ist da, glaube ich, ein Treiber, weil die hat jetzt natürlich den Drive durch die Gesetzgebung. Und die Marktteilnehmer merken eben schon, eben was ich eben angesprochen habe mit den Daten, dass sie da einfach aussagekräftig sein müssen und eben dieses, also das will ja auch keiner, ne? Also du willst ja nicht Geld ausgeben, wenn du nicht weißt, ob das in die richtige Richtung geht. Und deswegen brauchst du da einfach ein gutes Gefühl. Und da kann dir eben die richtige Softwarelösung, Landschaft helfen, dass du da dein Portfolio gut aufsetzt und natürlich auch vom Hinblick Fachkräftemangel, was wir auch haben werden und was noch schlimmer werden will, muss man da einfach auch dem, glaube ich, mehr ins Gesicht schauen, dass das einfach eine große Chance ist, mit Software Prozesse zu automatisieren, zu vereinfachen, zu beschleunigen, sodass sich wir Menschen halt auf die coolen, spannenden Sachen konzentrieren müssen. Ne? Also, dass wir einfach die Analyse machen können und nicht uns damit beschäftigen müssen, hier irgendwie PDFs einzulesen oder abzutippern oder so eine Sache. Ne? Also, das ist, glaube ich, das. Und wenn das so richtig tief angekommen ist, dass es eigentlich was Cooles ist, dass es Spaß macht, dann geht es auch richtig los, glaube ich.
Jetzt nochmal für alle Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer. Was ist denn das Coole an den Daten? Woher kriegen die ihre Daten her? Und wie erfassen Sie die?
Da können wir, das ist jetzt blöd, wenn ich sage von Wüstpartner, aber okay.
Ja, wäre ja eine Möglichkeit auch, wahrscheinlich. Ja, aber genau, ich meine jetzt mal grundsätzlich gesprochen, es weiß ja gar keiner so richtig, was er eigentlich alles weiß in seinem Unternehmen. Ja? Und das irgendwie mal dargestellt zu bekommen in der Software oder wie auch immer, das fände ich ja spannend. Aber gibt es da eine Handlungsanleitung?
Eine Handlungsanleitung, ja, genau. Eigentlich müssen wir uns alle eigentlich nur mal wirklich die Zeit nehmen und sich im Klaren darüber sein, welche Daten habe ich wo, welche Daten bekomme ich von wem und wie und welche Daten brauche ich wofür. Ich glaube, das sind tatsächlich schon super viele Daten vorhanden und das merke ich auch immer in Kundengesprächen, dass da tatsächlich viel vorhanden ist. Sie sind immer nur noch an verschiedenen Orten. Ne? Also das ist so dieses, das kriege ich von da in dem Format und das kriege ich hier von da in dem Format. Und ich glaube, wenn man da, also das ist jetzt auch die Frage, wo will man starten? Also man braucht einfach dieses Basissystem, so dieses Herzstück, wo man die Grunddaten führt und von da kann man dann eben weitergehen in andere Analysesoftware oder Auswertungssoftware und die dann weiterverarbeiten, glaube ich. Also das ist, glaube ich, man braucht so einen Grundstock.
Also das Herzstück meines Wissens eines immobilienwirtschaftlichen Unternehmens ist zumeist das ERP-System, ja, wo das Unternehmen gesteuert wird. Also muss man das erstmal richtig durchforsten und wissen, was man da drin hat oder muss dann daran andocken oder muss man alles in eurem System von Wüst und Partner erfassen? Reicht das aus oder gibt es da Zusammenspiel der vorhandenen Softwareprodukte?
Gibt ein Zusammenspiel. Also genau, du hast halt, das ist halt, glaube ich, das, worauf man immer gut aufsetzen kann. Wie du es gesagt hast, dieses ERP-System ist eigentlich bei allen in irgendeiner Art vorhanden. Ob da jetzt schon alle Daten drin sind, die benötigt werden, also gerade im Hinblick der Nachhaltigkeit, das müssten sich die einzelnen Unternehmen dann erstmal nochmal genau anschauen. Und dann gilt es eben zu entscheiden, das hattest du ja, glaube ich, auch mit Robert Beetz nochmal die Diskussion, willst du mit dem weitermachen, was du hast, oder suchst du nochmal was Neues? Ja. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich eine Frage, die sollte man dann jetzt nochmal stellen. Wo führe ich dann meine Daten? Wichtig ist nur, dass allen klar ist, wo ist die Wahrheit? Also wer hat den wahren Datensatz und von wo geht er dann woanders hin? Und das kann im ERP-System sein, da kann auch viel, sage ich jetzt mal, bei uns im Wüst der Menschen sein, da kann aber sicherlich auch in einer anderen guten Softwarelösung die Daten sein. Man muss sich einfach über das Konzept klar sein, das muss irgendwo die eine Wahrheit geben und die kann dann in die anderen Systeme laufen und dann funktioniert es gut, glaube ich.
Herrlich, eine genau, Suche nach der Wahrheit in den Daten, finde ich höchst philosophisch. Lass uns nochmal auf die praktische Ebene.
Ja, Mann, das klingt jetzt so blöd, ne? Aber du weißt, was ich meine. So dieses,
ja, natürlich.
Also einer muss halt sagen, das ist die Mieterliste und die Mieten, die da drin stehen, die stimmen und die kommen halt entweder vom ERP oder die hast du irgendwo anders. Und ja, das meine ich. Manchmal, also da gibt es so komische Sachen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber manchmal gibt es ja verschiedene Stände
in den
Mieterlisten. Und keiner weiß, wo es herkommt.
Ja, Mieterlisten sind da besonders geeignet. Nebenkostenabrechnung vielleicht auch. Lass uns nochmal gucken. Also wenn man jetzt nach diesem Warensystem sucht und findet dann mehrere wahre Systeme. Also dann muss man da irgendwie gucken, wie gleiche ich das ab. Da kommt sofort das Schnittstellenproblem hoch. Und ich frage mich immer, angesichts der riesigen ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft, ist das nicht eigentlich ein kleines und mit so ein bisschen Fachkenntnis und Fleiß leicht zu bewältigendes Thema?
Ja, also definitiv sehe ich auch so. Es treibt aber tatsächlich, glaube ich, viele Leute um. Es ist so ein bisschen so dieses. Also ich glaube, ja, das ist sowas, was, glaube ich, auch viele, also was man so gut versteht, okay, wenn es in einem System ist, muss es auch ins andere und dazu brauche ich eine Schnittstelle. Ich glaube, das ist jetzt auch allen Marktteilnehmern schon klar und der eignet sich natürlich, also deswegen kommt auch bei uns in den Gesprächen oft die Frage nach einer Standardschnittstelle und ja, genau, Standardschnittstellen sind super und kann man auch machen, aber wir müssen halt trotzdem immer noch im Hinterkopf haben, dass die Softwarelandschaft bei den Kunden oftmals noch recht customized ist. Ne? Also, dass die schon auch viel Individuallösungen haben, weil sie irgendwie noch drei extra Felder brauchten, die der andere wiederum nicht braucht. Und dann ist die Standardschnittstelle zwar gut, aber trotzdem müssen wir immer noch mal genau gucken, wie ist das Setup jetzt bei dem jeweiligen Kunden. Und das muss man einfach im Hinterkopf haben. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ne? Also man kann, also eine einfache Schnittstelle ist am Ende in Excel auch. Ne? Also damit kann ich auch Daten rein und raus kriegen. Und deswegen finde ich, ist nicht so ein großes Problem. Muss man einfach auf dem Schirm haben und da kann man das gut lösen.
Alles klar. Und ich meine, Standardschnittstellen, meine Erfahrung ist aus dem Markt, insbesondere von den größeren Marktteilnehmern, dass wenn die Leute von Standard sprechen, auch wieder jeder seinen eigenen meint und dann kommt man ja auch wieder nicht voran. Ne?
Ja, genau. Und da ist halt die Frage, ob wir da, hatten wir Mieterlisten gerade, ne? Also es wäre ja schon super schön, wenn alle die gleiche Form der Mieterliste hätten. Ne? Also dann wäre schon, glaube ich, vielen geholfen. Also dann, ja, da hätten wir schon, da wären wir gut vorangekommen. So, dann kann man auch von Standard sprechen. Und das ist halt aber wieder die Frage, dass das so schwer ist, sich auf einen Standard dann zu einigen. Ne? Also da muss man immer, glaube ich, gut dran arbeiten.
Sag, also so eine Mieterliste abzugleichen, das wäre ja vielleicht auch eine Aufgabe für die künstliche Intelligenz. Die wird ja zurzeit richtig rauf und runter durchs Dorf getrieben. Da gehört ja das Digitale dazu und eben auch der Mensch. Kannst du kurz was zu der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine was sagen? Also wie würdest du diese beschreiben? Wo sind da Herausforderungen, die man im Blick haben muss?
Was man im Blick haben muss, ist, dass uns wirklich viel Arbeit abgenommen werden kann. Also dass sich die Prozesse ändern können, verbessern können, dass wir da wirklich gute, super Unterstützung bekommen durch die ganzen Weiterentwicklungen, die es gibt. Aber dass der Mensch am Ende immer noch der es noch mal kritisch hinterfragt, ne? Also der es wichtig ist, noch mal drauf zu schauen. Also wir sehen es, wenn wir jetzt an eine Bewertung zum Beispiel denken, ne? Also klar kann ich einen Text schreiben lassen, kann ich alles schreiben lassen von Software, ne? Also da muss keiner mehr eigentlich die Marktbeschreibung schreiben oder irgendwie. Ne? Das können wir alles schreiben lassen, aber am Ende muss trotzdem nochmal der Gutachter draufschauen, ob das alles stimmig zusammenpasst. Oder ich habe Beispiel Preismodell. Ne? Natürlich können wir Mieten vorschlagen, die entsprechend der Lage, der Objektqualität, der Nutzungsart von dem Modell her passen würden. Aber ich finde, Einzelhandelsflächen sind da immer so ein schönes Beispiel. Ne? Also da kommt es dann halt am Ende aber auch auf den Grundriss an. Ne? Habe ich wenig Fensterfront? Habe ich viel? Habe ich eine tiefe Ladenfläche oder eine schön quadratische? Ne? Und das ist dann halt das, wo der Mensch wieder reinkommt. Der erfasst es auf einen Blick, weil er es besichtigt hat und genau weiß, wie es gestehen ist und weiß dann eben, hier kann ich die Top-Spitzenmiete nehmen oder nee, hier nehme ich doch lieber das ein bisschen tiefer, weil ich weiß, ist gar nicht so toll. Ne? Also da ist, glaube ich, die Schnittstelle. Also wir können uns viel abnehmen lassen, wir kriegen schöne Vorschläge und die kann man dann eben nochmal hinterfragen, genau, ob das passt.
Man muss den goldlackierten Mist erkennen. Ja? Das finde ich immer so.
Schön gesagt, ja.
Genau. Genau. Was ich so wahrnehme am Markt, ist auch ein verstärkter Drang nach offenem Dialog und dass man gemeinsam schneller ans Ziel kommt. Kannst du mal sagen, also welche Rolle für dich da Vereinigungen, Zusammenschlüsse, Kooperation, du hast schon vom CIA gesprochen, spielen, wo engagierst du dich?
Also ja, ich bin bei der GIF, ne? Habe da auch jetzt die Leitung übernommen von der GIF-Kompetenzgruppe Immobilienmarkt Research mit dem Andreas Trump und bin ja auch im ERCS und CIA habe ich auch verschiedene Fachausschüsse, sage ich jetzt mal, wo ich teilnehme und ich glaube schon, dass da eben nachher der Schlüssel ist, dass wir schneller ans Ziel kommen, wenn wir eben zusammen an den Themen arbeiten, wenn wir eben Standards schaffen. Der GIF hat es ja auch mit dem Datenaustausch-Format versucht oder nicht versucht. Also wir haben es einen schönen Vorschlag gemacht und man muss jetzt eben die Branche dazu bringen, auch dass das immer mehr Anerkennung und genutzt wird, so dass wir immer mehr in diese Standards kommen und dann kommt eben noch viel mehr Musik in diese Datenthematik, weil wir viel leichter uns austauschen können und auch mehr Wissen generieren, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage. Es geht immer so um mein Schatz, dein Schatz, ne? Also da muss man immer gucken, dass wir da uns reinmachen und freuen, einfach wenn wir zusammen weiterkommen, glaube ich.
Das Wissen teilen, ja, das ist eine wichtige Geschichte auch, ja. Danke. Jetzt mal ganz zum Schluss wollte ich noch eine Frage stellen, weil so die Zeiten, in denen man gar nichts falsch machen konnte mit seinem Immobilienmanagement, die sind nun vorbei. Das Risikomanagement ist wieder in aller Munde. Kannst du kurz nochmal sagen, welche Assets rein ins oder raus aus dem Portfolio gehören, anhand welcher Kriterien entscheidet man das?
Ja, ja. Genau, das treibt viele Kunden tatsächlich um, Marktteilnehmer. Wie du es eben gesagt hast, nee, jetzt muss ich genauer hingucken und auch da, ich habe ja das Gefühl, ich sage hier fast immer das Gleiche, aber es ist halt leider auch so, ne? Du musst halt deine Daten kennen. Du musst eigentlich genau wissen, was du hast, wo mögliche Risiken versteckst und musst eigentlich auch die Möglichkeit haben, mal Szenarien zu rechnen. Ne? Also was passiert jetzt mit meinem Portfolio? Also jetzt die letzten Jahre haben es ja wieder gezeigt. Ne? Also dieses Corona-Einzelhandeln war auf einmal schwer unter Druck. Ne? Also da musst du ja schnell in der Lage sein zu gucken, wo hast du überall in deinem Portfolio deine Einzelhandelsflächen? Was wird jetzt passieren zum Beispiel, wenn ich jetzt Mietausfall habe im X-Prozent-Bereich? Ne? Also dazu brauchst du eigentlich eine gute Softwarelösung oder hilft dir da eigentlich, um das einfach mal schnell durchzurechnen? Genauso auch mit der Inflation, wenn du jetzt sehen musst, wo sind deine Mietverträge, wie sind die indexiert, was hat es für Auswirkungen auf deinen Wert? Und dann musst du eben natürlich auch die Marktentwicklung mit anschauen. Du musst eben genau gucken, wie entwickeln sich die Märkte oder die Assetklassen. Und dann musst du dir eben, kommt natürlich auch darauf an, was du mit deinem Portfolio machen willst. Ne? Also willst du Core Plus oder willst du Value Add machen? Ne? Je nachdem musst du natürlich auch anders entscheiden, was du reinnimmst oder was du rausnimmst. Aber ich finde, da geht es auch viel wieder darum, dass du erstmal weißt, in welche Richtung du dich entwickeln kannst und ein paar ein bisschen rumspielen kannst, was passiert jetzt, wenn ich Standort A komplett gar nicht mehr nehme und wie entwickelt sich dann mein Portfolio, ne? Oder welche Kosten nehme ich rein? Kann man ja auch mal ausprobieren, wenn die Kosten jetzt noch weiter steigen. Ja? Mhm. Wo habe ich besonders alte Objekte, kann man ja auch überlegen, ne? Dass man die vielleicht mal rausnimmt. Will ich jetzt nicht investieren, möchte mehr da in die Objekte und gucke, dass ich die verkauft kriege. Also ja, da kann man auch noch mal eine halbe Stunde, glaube ich,
drüber alles reden. Klar. Also wir werden keines der Themen, die wir heute angesprochen haben, erschöpfend behandeln, aber unsere halbe Stunde ist jetzt schon rum.
Es kommt wirklich?
Aber, krass. Ja, es kommt aber niemand aus dem Podcast Limo, ohne eine Personality-Frage zu beantworten. Wir geben dir, Annika, eine Limo aus. Mit wem würdest du die gerne trinken und warum?
Ja, ich freue mich auf die Frage, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Weil ich höre ja deinen Podcast und du hast ja auch mal gesagt, man darf ja, die müssen ja nicht echte Menschen sein.
Nein,
oder?
Nein, kann auch Fantasy-Figuren genau. Oder sonst wer sein, ja.
Und alle, die ich kenne, die wissen ja, dass ich ein großer Star Wars-Freund bin.
Aha.
Und deswegen war tatsächlich meine Idee schon immer, ich würde, glaube ich, Luke Skywalker nehmen. Gerne auch mit R2-D2.
Okay.
Und würde mit denen mal sprechen, weil ich finde, der ist so eine spannende Figur einfach, diesen Konflikt, dieses Gute gegen Böse, also weißt du, diese ganz klassische Geschichte yeah, und yeah. Er ist halt nicht der Superheld, sondern du siehst halt, wie er diesen Konflikt auch immer wieder neu ausfechtet, ne? Diese Entscheidung treffen, bleibe ich auf der guten Seite oder gehe ich doch da meinem Vater auf die dunkle Seite der Macht und ja, da einfach mal zu sprechen, wie das so ist mit diesem Druck und wer das so macht. Und ja, ich stelle mir das ganz cool vor. Also ja,
ja. Verrückt, ne? Ja,
aber
dann,
stellt es mir cool vor.
Mit Luke Skywalker, herrlich. Ja, das stelle ich mir auch cool vor. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen dann bei euch. Annika, danke für deine geteilten Einsichten.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, auf Wiederhören nach Berlin.
Ja, bis dann, bis bald. Tschüss.
Ciao. Das war Limo. Der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Annika Steiner. Als langjährige Beraterin und Gutachterin des Marktes sind Annika Steiners Berichte zum deutschen Immobilienmarkt in der heutigen Limo doch sehr aufschlussreich. Also ich fand wieder mal spannend zu hören, dass wirklich Nachhaltigkeit ein Riesentreiber für die Digitalisierung ist und notwendig, um das Portfolio gut aufzusetzen. Dafür braucht man wiederum die Analyse des Bestands, um auch sozusagen den Start von ESG-Maßnahmen einzuleiten. Vorher passiert wenig, wenn man das nicht kennt. Und dann fand ich natürlich, das muss ich nochmal wiederholen, dass man dabei den wahren Datensatz finden soll. Das finde ich nochmal richtig klasse und ja, da können wir vielleicht ein andermal nochmal weiter und ausführlicher drüber reden. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik. Entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch, vielleicht angeregt vom gerade Gehörten, insbesondere in Bezug auf Ihre eigene Digitalisierungsstrategie. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.